Willkommen bei Frick Radio am Mikrofon, begrüßt Sie Christoph Dierenbacher. Unser Thema heute ist Tatort Internet. Das Mobbing, gerade in den sozialen Netzwerken, ist ein zunehmend kritisches Phänomen. Und auch das Verhalten von Schülerinnen und Schülern untereinander sorgt bei Lehrern und Eltern immer wieder für Diskussionen. Auch Medienberichte über tragische Vorkommnisse, die ihren Ursprung im Cybermobbing haben, heizen die Diskussion weiter an. Wir haben deshalb eine Expertin heute zu uns ins Radiocafé geladen, Professor Christa Colladay. Frau Colladay, bevor wir sozusagen auf die elektronische Komponente des Ganzen zu sprechen kommen, für all jene, die es nicht wissen, was versteht man denn unter Mobbing? Sie haben letzthin gemeint, es sei ein systematischer Prozess, der dahinter liege.
Ja, also wir sprechen von Mobbing, wenn eine Person oder Personengruppe, die sich in der Minderheit befindet, systematisch, dauerhaft schikaniert wird, mit dem Ziel, sie aus der Gruppe auszustoßen oder ganz aus der Arbeitswelt auszustoßen. Wir haben also 4 Kriterien, die Mobbing definieren. Das ist erstens die systematische Schikane. Zweitens, das ist sozusagen die Dauer. Das ist drittens das Machtungleichgewicht und viertens die Isolation.
Gibt es sowas wie einen typischen Verlauf? Ich glaube, da hat ja der Begründer der Forschung schon einen solchen definiert?
Das ist eine interessante Frage, weil ich dieses Modell selbst immer wieder referiert habe und man über dieses Modell schon ganz gut sagen kann, was sich alles verändert hat. Weil das Modell eigentlich nicht mehr aktuell ist, weil insbesondere eine Phase, und das ist die Phase, dass eben Fehldiagnosen durch Ärzte, Therapeuten und andere Disziplinen getätigt werden, weil das eigentlich nicht mehr stattfindet oder in einem sehr geringen Ausmaß stattfindet, weil gerade die Fachdisziplinen sich wirklich gut geschult haben und ich kann schon sagen, den Betroffenen gut zur Seite stehen. Die Phasen, die Leimann beschrieben haben, ist erstens, und das gilt heute noch, dass Leimann sagt, das Fundament von Mobbing ist ein Organisationsklima, das ausschließend ist, ist ein Organisationsklima, das sich nicht um die Thematik kümmert, ist ein Organisationsklima, das strukturelle Bedingungen nicht auf Eskalationen reflektiert, ist ein Organisationsklima, das keine Konfliktkultur hat. Und da kommt es eben dann zu Mobbingprozessen, wo dann einzelne Menschen als Sündenbock letztendlich herhalten, auch für Probleme, die sie unter Umständen gar nicht betreffen. Dies führt beim Individuum in der Regel zu sehr massiven psychischen und physischen Folgeerscheinungen. Natürlich beginnen sich die Leute zu wehren, oft leider zu spät, weil eben das Mobbing ein sehr subtiler Prozess ist, den man nicht gleich erkennen kann. Und hier eben ist schon der Unterschied in dem ursprünglichen Modell eben zu Fehldiagnosen. Das würde ich heute so nicht mehr sehen. Aber wenn das Mobbing nicht unterbunden wird, kommt es in der Regel zum Ausschluss der betroffenen Personen, zur inneren Kündigung, zu massiven Erkrankungen und leider, wir müssen es sagen, auch zu Selbstmordfällen.
Das heißt, überspitzt formuliert könnte man sagen, eine Kultur, die nicht gelernt hat zu streiten, ist anfälliger für Mobbing?
Richtig, ich würde das zu 100% unterstreichen. Letztendlich heißt es, Konflikte konstruktiv auszutragen. Wenn Sie das Beispiel nehmen, wenn Sie den Schmutz immer unter den Teppich kehren, dann fallen Sie irgendwann drüber. Und dieses Drüberfallen ist eine Form von Mobbing. Es gilt sozusagen Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Konflikte konstruktiv ausgetragen werden. Es gilt Rahmenbedingungen zu schaffen, wo Menschen die Methoden und Techniken an die Hand bekommen, dass sie ihre Konflikte in angemessener Form austragen. Denn viele Menschen haben einfach Angst, einen Konflikt auszutragen, weil sie Angst haben, dass mit der Austragung der Konflikt noch eskaliert, weil ihnen letztendlich manchmal das Handwerkszeug, die Kommunikation zur konstruktiven Konfliktaustragung fehlt.
Jetzt machen Sie auch die Mobbingberatung für die AK Wien und Niederösterreich. Ja. Das heißt, sind in einem Arbeitsumfeld sehr häufig unterwegs.
Ja, stimmt. Seit fast 2 Jahrzehnten macht Work and People, das sich mit einer Kollegin gegründet hat, die Konflikt- und Mobbingberatungen für die Arbeiterkammer Wien und Niederösterreich.
Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, sind Konflikte, die Mobbing auslösen, häufig von einem Arbeitskonflikt getrieben oder ist es auch möglich, dass private Konflikte zwischen zum Beispiel 2 Mitarbeitern, die nicht aufgearbeitet werden, dann ein Klima begünstigen, das Mobbing hervorruft?
Beides ist der Fall. Also der Begriff Mobbing beschreibt die Eskalation am Arbeitsplatz. Ja, wir würden also, manche Autoren tun das, das halte ich nicht für glücklich, weil das Problem der Etablierung des populärwissenschaftlichen Begriffs ist, dass er in den Medien oft verwaschen verwendet wird und die missbräuchliche Verwendung des Begriffs ist auch schon wieder eine Form der Gewalt. Insofern bin ich sehr dafür, den Begriff Mobbing als das zu belassen, als dass er vom Begründer Leimann auch definiert wurde als die Schikane am Arbeitsplatz. Aber die Gründe sind sehr vielfältig und natürlich können die Gründe und sind auch oft darin gelegen, dass eine Freundschaft sozusagen zerbricht und sich dann die Kollegen am Arbeitsplatz weiter miteinander arbeiten und dann sich in eine solche destruktive Entwicklung bahnen kann.
Das heißt, nicht nur arbeitsbezogene Konflikte können eine Mobbing-Situation hervorrufen.
Natürlich.
Ja gut, dann machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause. Ich darf die Technik bitten, uns Designation zuzuspielen und melden uns dann wieder zurück. Willkommen zurück zu einer Frick-Radio-Sendung zum Thema Mobbing, genauer gesagt Mobbing im Netz. Und wir kommen jetzt quasi vom Arbeitsplatz in den virtuellen Raum und beschäftigen uns mit dem Cybermobbing, wenn man das so titulieren will. Vorab nur noch eine Frage. Sie haben gemeint, der Begriff an sich sei manchmal ein bisschen schwierig, wenn er von den Medien verwaschen wird.
Ja.
Sind Sie dennoch froh, dass es einen Begriff gibt, ähnlich wie Psychologen froh sind, dass es den Begriff Burnout gibt, auch wenn er sehr oft strapaziert wird, aber wenigstens benennen diejenigen, die betroffen sind, dann das, was ist?
Also es ist unbestritten, dass die Benennung des Phänomens zu vielfältigen gesellschaftlichen Entwicklungen geführt hat. Das ist für mich völlig unumstritten. Man muss nur, wenn man seriös mit dem Thema umgeht, eben darauf verweisen, dass er bisweilen verwaschen verwendet wird. Wenn ich einfach die Entwicklung in Österreich anschaue, und ich war ja sozusagen all die 20 Jahre dabei, dann hat es begonnen, dass einige Menschen sich um das Thema Mobbing gekümmert haben und wir sind alle zusammen ziemlich belächelt worden, dass wir uns dieses Themas annehmen. Und dann kamen Jahre später die Juristen dazu und haben sich juristisch diesem Thema angenommen und da kam eine Ernsthaftigkeit hinein und wir haben mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und heute ist es so, dass wir doch in allen großen Firmen oder in den meisten großen Firmen Anlaufstellen haben. Es gibt eine breite Palette von Büchern, wo sich Betroffene erkundigen können. Wir haben mittlerweile eben durch angesprochene Juristen eine große Klarheit, welche Rechtsnormen hier relevant sind. Es gibt ab dem 1. Jänner 2016 ein Cybermobbing-Gesetz in Österreich. All das hätte es nicht gegeben, wenn nicht dieser populärwissenschaftliche Begriff, der über die Grenzen der wissenschaftlichen Forschung hinaus nun verwendet wird, etabliert worden wäre. Das ist also für mich durchaus ein Zeichen, dass es wichtig war, auch einen populärwissenschaftlichen Begriff zu verwenden. Denn eines können wir deutlich sehen, das Phänomen Mobbing gab es auch lange, bevor es den Begriff Mobbing gab. Nur wurde dieses Phänomen als die Schikane am Arbeitsplatz bezeichnet und nicht als Mobbing.
Das heißt, das Verhalten war schon früher da, der Begriff kam hinterher.
Ja.
Jetzt haben Sie im Vorgespräch erwähnt, dass es ein Mobbinggesetz gibt in Österreich ab 01.01.2016, auf das werden wir gleich noch zu sprechen kommen im Detail. Aber bevor wir das tun, Sie haben gemeint, es gab auch Vorkommnisse, die die Entstehung eines solchen Gesetzes begünstigt hätten. Welche waren denn das? Welche Situationen, die medial auch hochgekocht wurden?
Es ist so, dass es einige mediale Fälle gibt, die letztendlich, und das fand ich selber sehr interessant, auch erwähnt werden bei den Ausführungen zum Strafrechtsänderungsgesetz, das ja auch schon in Österreich beschlossen wurde und am 1. Jänner 2016 in Kraft tritt. Und unter anderem wird hier der Fall von der Amanda Dott erwähnt. Dieser Fall ist wahrscheinlich deshalb auch so bekannt, weil Amanda Dott ein paar Tage bevor sie sich das Leben genommen hat, aufgrund eines Cybermobbing-Vorfalles ein Video ins Netz gestellt hat, das man auch immer noch anschauen kann, ein 9-minütiges Video, wo sie anhand von Zetteln, die sie beschriftet hat, diese ganze Mobbing-Geschichte beschreibt. Und sie hat sich ein paar Tage später dann das Leben genommen. Und die Geschichte ist folgende. Die Amanda Dott hat mit 12 Jahren in einem Chat sich ansprechen lassen von einem vermeintlichen Freund. Später hat sich herausgestellt, ein 35-jähriger aus den Niederlanden war es. Und sie hat sich überreden lassen von diesem Mann, dass sie sich eben ihren Oberkörper entblößt und der hat ein Foto davon gemacht. Und dann hat er sie mit diesem Foto erpresst, dass sie eben weitere Dinge für ihn macht. Das hat sie abgelehnt, worauf er das Bild im Internet verbreitet hat, an ihre Schule gesendet hat. Daraufhin hat ein massives Mobbing gegen sie begonnen. Amanda Dott musste zweimal und ihre gesamte Familie die Stadt verlassen, hat zweimal die Schule gewechselt und er hat immer weiter sozusagen diese Information an die neuen Schulen gesendet, hat ein Facebook-Profil mit diesem Foto etabliert und es an die Kollegen der Schule gesendet. Letztendlich hat es dazu geführt, dass Amanda Dott depressiv geworden ist. Sie hat begonnen, sich zu ritzen. Sie hat Drogen- und Alkoholprobleme bekommen. Sie hat einen Selbstmordversuch gemacht, der nicht geglückt hat. Und sie hat dann 15-jährig sich das Leben genommen aufgrund dieser massiven Mobbinghandlungen, Cybermobbinghandlungen. Und dieser Fall ist um die Welt gegangen. Es gibt aber auch in Österreich einige Fälle, die zu nennen werden, wo Jugendliche aufgrund von Cybermobbing sich das Leben genommen haben.
Das heißt, wenn wir jetzt vom Cybermobbing weitergehen in die Schule, ist es ein Schulphänomen oder ein Phänomen, das durch die Institution Schule begünstigt wird? Oder wäre das genauso der Fall, wenn man jetzt in die Freizeitgewohnheiten von Jugendlichen blickt?
Also wenn wir uns die Untersuchungen anschauen, so sind die Untersuchungen deutlich, dass Cybermobbing in der Mehrzahl tatsächlich in der Schule beginnt. Also sozusagen ein Mobbing am Schulhof, in den Pausen, in den Klassen stattfindet und das dann sozusagen auch diese Cyberformen inkludiert. Das Problem oder der Unterschied ist, in der klassischen Mobbingform begrenzen sich die Handlungen, wenn die Cyberformen nicht inkludiert sind, auf den Arbeitsplatz, auf die Schule. Durch das Cybermobbing sind die Leute halt 24 Stunden den Schikanen ausgesetzt. Und man kann unseren Kindern und Jugendlichen nicht sagen, verwende die neuen Medien nicht, weil sie gehören sozusagen, sie sind Teil des Lebens, insbesondere Teil des sozialen Lebens. Die können sozusagen jetzt nicht per se sich dieser Medien nicht mehr bedienen, weil dann sind sie auch aus ihrem sozialen Leben ausgeschlossen.
Und ist es tatsächlich so, wie man vermuten würde, dass die Jungen, unter Anführungszeichen, zum Cybermobbing greifen, während die Älteren die Kollegen auf gute, alte, bewährte Weise aus dem Büro drängen? Oder kann man eine solche Tendenz nicht sehen?
Aus meiner Sicht ist die Tendenz sogar sehr deutlich. Ich sitze ja schon 20 Jahre in der Beratungsstelle und habe sehr viele Fälle beraten. Aus meiner Sicht ist im Erwachsenenbereich das Cybermobbing eine Form von vielen Mobbingformen, während im Schulbereich das Cybermobbing absolut dominant ist. Und das ist auch nachvollziehbar. Also wenn Sie heute 50 oder 60 sind, dann sind Sie aufgewachsen ohne die neuen Medien. Sie haben kein Handy gehabt, Sie haben keinen Computer gehabt, Sie haben all das, was damit verbunden ist, verbunden war, nicht gehabt. Während die Jugendlichen heute sozusagen letztendlich in zwei Welten aufwachsen und insofern nutzen sie diese Welten natürlich auch unterschiedlich. Also ich würde hier ein eindeutiges Ja sagen.
Und wie soll sich die Institution Schule, wie sollen sich Lehrkräfte verhalten, wenn sie Mobbing bemerken?
Es ist zu sagen, dass es in der Schule wundervolle Konzepte gibt. Das muss man wirklich sagen. In der Schule gibt es fast die besseren Konzepte als im Erwachsenenbereich. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Mobbingprävention und Intervention auf drei Säulen fußt. Das ist einerseits ein angemessenes Konfliktmanagement. Das ist andererseits die klare Deklaration, dass Mobbing nicht geduldet wird. Und das ist drittens die Sensibilisierung und die Kompetenzsteigerung. Und natürlich allgemeine mobbingpräventive Maßnahmen, wie zum Beispiel Klassenverträge im Umgang mit neuen Medien, wie zum Beispiel Schulregeln, wie zum Beispiel ritualisierte Klassengespräche. Wenn Mobbing dann schon stattfindet, dann kommt es auf den Eskalationsgrad an. Haben wir einen niedrigen Eskalationsgrad, dann ist der No-Blame-Approach mit Sicherheit der beste, den ich zumindest kenne. Er wird mittlerweile auch im Erwachsenenbereich immer mehr angewendet. Und der No-Blame-Approach geht in drei Phasen. Die erste Phase ist, ein Kind wendet sich eben an eine Vertrauensperson, an einen Lehrer in Bezug auf Mobbing. Und das Kind wird dann, oder der Jugendliche, je nach Alter, wird dann aufgeklärt über den No-Blame-Approach und eben gefragt, ob er hier einverstanden ist, wenn man in der Art, wie mit dem No-Blame-Approach umgegangen wird, mit eben seinen oder ihren Anliegen umgeht. Und wenn das Kind hier einwilligt, kommt die nächste Phase. Und diese Phase erfolgt insofern, als dass man im Erstgespräch mit dem Kind erkundigt, wie schauen denn die Rollen in der Klasse aus? Wir wissen aus wissenschaftlichen Untersuchungen, und eine davon würde ich gerne noch erwähnen, dass es sehr unterschiedliche Rollen im Mobbinggeschehen gibt. Und es gibt eben Kinder, die eher unterstützend sind, und es gibt Kinder, die eben Täter oder Täterinnen sind und Assistenten der Täter und Verstärker der Täter. Und man erkundet eben mit dem Kind die Rollen Verteilung. Sinn ist herauszufinden, welche Kinder unterstützen dieses gemobbte Kind und welche Kinder sind sozusagen eher die Angreifer und Angreiferinnen. Und wenn das geklärt ist, kommt eben die nächste Phase und dann wird eine Gruppe gebildet. Und die Gruppe wird gebildet aus mindestens 50% Unterstützerinnen und 50% Angreiferinnen. Die werden sozusagen eingeladen und ihnen wird gesagt, dass es einem Kind schlecht geht und dass explizit sie eingeladen sind, weil der Lehrer, die Lehrerin eben mit ihnen Maßnahmen arbeiten will, um das Kind wieder zu integrieren. Es ist absolut genial, weil natürlich beide Gruppen gut wissen, was sie tun können, um das Mobbing zu unterbinden. Natürlich wissen die Täter und Täterinnen, was sie unterlassen können und anstelle dessen tun können, und die unterstützenden Kinder wissen auch, wie sie unterstützen können. Und das wird mit jedem einzelnen Kind vereinbart. Und dann gibt es 10 Tage nachher Einzelgespräche mit den einzelnen Kindern. Das ist evaluiert und hat eine unglaublich gute Evaluationsrate von 80%. Das heißt, 80% der Fälle beenden sich durch einen derart einfachen Prozess. Das ist bei einer niedrigen Eskalation aus meiner Sicht eine tolle Methode. Bei einer höheren Eskalation sind die Maßnahmen natürlich direktiver. Da würde man zum Beispiel die FASTA-Methode anwenden.
Was wäre das dann für
eine? Die FASTA-Methode ist direktiver insofern, als da auch ein erstes Gespräch mit dem Kind stattfindet. Man dann aber spontan die Angreiferinnen einzeln aus der Klasse holt, ohne Vorinformation, ihnen die Handys wegnimmt und dann einzeln mit ihnen spricht und sehr klar deklariert, wie sie einerseits das Mobbing abzustellen hat und andererseits mit ihnen auch arbeitet, wie sie sich alternativ zu verhalten haben. Das ist durchaus sozusagen eine direktivere Methode als der No-Blame-Approach.
Aus Ihrer Praxis, wie groß ist die Gefahr, dass Sie sozusagen mit einem solchen Herangehen die Mobbing-Situation verschärfen könnte, frei nach dem Motto, jetzt hat der uns ja verpetzt, jetzt geben wir es ihm erst richtig?
Also aus meiner Praxis, und deswegen glaube ich, beschäftige ich mich auch schon 25 Jahre mit dem Thema, weil ich jemand bin, der irgendwie immer Abwechslung braucht, und jeder Konflikt immer anders ist, kann man kein Modell 1:1 auf die Praxis umlegen. Das Verhältnis von Theorie und Praxis ist das der Landkarte zum Weg. Also diese Modelle stellen eine Orientierung dar, aber sind in der Regel nicht 1:1 umzulegen und müssen immer angemessen auf den Eskalationsgrad, die involvierten Personen, die Lehrer sozusagen adaptiert werden.
Also kein Patentrezept.
Kein Patentrezept, aber eine gute Orientierung.
Bevor wir auf das Cybermobbing-Gesetz und seine Auswirkungen zu sprechen kommen, haben wir in der Pause noch kurz besprochen, dass wir auch die Rolle des Lehrers oder der Lehrerin noch näher beleuchten wollen, weil dem eine zentrale Rolle zukommt. Inwiefern, Christa Kollerl?
Also es ist einfach deutlich zu sagen, dass sowohl für das Mobbing im Arbeitsbereich als auch für Mobbing im Schulbereich das Führungsverhalten entweder der Führungskraft oder der Lehrer von entscheidender Bedeutung ist. Es gibt also gute Untersuchungen, die zeigen zum Beispiel, wir haben ja zuerst über Rollen in der Klasse gesprochen, dass wir am Anfang einer Mobbing-Situation eine derartige Verteilung haben, dass noch mehr Kinder das betroffene Kind potenziell unterstützen, als dass das betroffene Kind Angreiferinnen hat. Das Interessante jetzt ist aber, je nachdem, wie sich der Lehrer, die Lehrerin verhält, verhalten sich der Teil, die nicht mitagieren, die also sozusagen in diesem großen Teil subsumiert sind, die sozusagen noch potenziell unterstützend sein könnten, verhält sich dieser Teil unterschiedlich. Das sind um die 30%, wenn der Lehrer das Mobbing sanktioniert und deutlich macht, dass er Mobbing nicht duldet. Dann unterstützen diese neutralen Kinder, die sich also noch nicht beteiligt haben, weiterhin oder bleiben im Neutralen oder unterstützen das Kind, das Opfer von Mobbing ist. Wenn aber der Lehrer signalisiert, dass er diese Verhaltensweisen nicht sanktionieren, dann beginnt das Rollenverhältnis sich so zu ändern, dass auf einmal so ein Machtungleichgewicht auf der Seite der Täter und Täterinnen besteht. Es ist also unbedingt entscheidend, wie sich Führung verhält. Wir haben ja auch im Bereich der Arbeitswelt eine gesetzliche Verpflichtung, die Fürsorgepflicht, die ganz klar deklariert, dass wenn der Vorgesetzte erfährt vom Mobbing, dass er oder sie dieses Mobbing angemessen unverzüglich zu unterbinden hat.
Jetzt ist Freak Radio eine inklusive Redaktion, die sich an Menschen mit Behinderungen richtet. Die nächste Frage drängt sich somit fast auf. Sind Schülerinnen mit Behinderungen, Menschen mit Behinderungen Ihrer Erfahrung nach häufiger von Mobbing betroffen?
Ja. Ja, alle Gruppen, also die im Gleichbehandlungsgesetz und es gibt ja sozusagen da ein eigenes Gesetz genannt sind, sind ja im Erwachsenenbereich besonders geschützt vor Mobbing, weil sie häufiger betroffen sind. Und das gilt natürlich auch für die Gruppe der Menschen, die eine Behinderung haben.
Das heißt, jede Form von Anderssein ist schon Grund, jemanden aus einer Gruppe heraushaben zu wollen.
Ich würde es anders formulieren. Ich würde nicht sagen, ist schon, kann ein Grund sein.
Kann ein Grund sein. Dann lassen wir es dabei bewenden und kommen wirklich auf das am 01.01.2016 in Kraft tretende Cybermobbing-Gesetz. Sie haben gemeint, Sie würden gern eine Passage vorlesen.
Die Strafrechtsreform tritt am 01.01.2016 in Kraft und wir haben damit ein Cybermobbing-Gesetz, das wir bislang nicht hatten. Der Paragraph 107c beschreibt es und ich lese jetzt mal zusammenfassend allerdings vor. Wer im Wege einer Telekommunikation eine Person in ihrer Lebensführung unzumutbar über eine längere Zeit beeinträchtigt, kann zu maximal einem Jahr Haft oder einer Geldstrafe verurteilt werden. Begeht das Opfer Suizid, drohen bis zu 3 Jahre Haft.
Das heißt, eine aus Ihrer Sicht eindeutige Handhabe gegen die Täter. Ich weiß, dass Sie keine Juristin sind, aber wie schaut es denn aus Ihrer Beratungspraxis aus? Ist es das, was Sie sich jahrelang erhofft haben?
Also zuerst muss man mal sagen, es ist ein Gesetz, das die Cyberformen letztendlich handhabbar macht. Und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich dass ich froh bin, dass es dieses Gesetz gibt, weil es letztendlich eine klare Aussage der Zivilgesellschaft ist. Eine klare Aussage, dass Cybermobbing in unserer Gesellschaft nicht geduldet wird und sanktioniert wird. Als das hat es für mich präventiven Charakter und darum bin ich durchaus froh darüber, dass es dieses Gesetz geben wird, wenngleich es mit Sicherheit unter Juristen unterschiedlich diskutiert wird.
Das heißt, Sie sind froh darüber, dass es überhaupt ein solches gibt.
Ja.
Gibt es das auch im Bereich des konventionellen Mobbings, wenn man das so titulieren möchte?
Nein, im Bereich des konventionellen Mobbings gibt es kein Mobbinggesetz. Es gibt unterschiedliche Straftatbestände, die herangezogen werden, wie üble Nachrede, Beleidigung und dergleichen. Aber wir haben im Gegensatz zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich oder Schweden, kein Gesetz.
So viel dazu, wenn man jetzt die gesetzlichen Grundlagen, die Entstehung von Mobbing und auch die Kultur, wenn man so will, erörtert haben. Was gibt's denn jetzt gerade für Cybermobbing für Lösungsstrategien? Weil den Computer abzudrehen und den Internetstecker zu ziehen, kann es ja wohl nicht sein.
Also für Lösungsstrategien aus einer betroffenen Perspektive sehr pragmatisch, jene, die einen schikanieren, zu blockieren, sehr pragmatisch nicht zu antworten, weil sozusagen die Antwort letztendlich ja diese Dynamik vorantreibt, also ganz bewusst nicht zu antworten. Cybermobbing als auch Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule, Beweise sichern, ist in beiden Bereichen wichtig. Sich Hilfe zu holen, Vertrauenspersonen anzusprechen, ist entscheidend. An der Stelle ist es aber auch wichtig, dass Schulen auch Ansprechpersonen via Internet bestellen, weil das die leichtere Form ist, auch anonym Hilfe sich zu holen. Probleme zu melden bei Betreibern und bei den Webseiten würde ich hier nennen. Und natürlich, und das gehört dem großen Bereich der Prävention, die Privatsphäre zu schützen und unseren Kindern oder Jugendlichen klar zu vermitteln, dass sie keine persönlichen E-Mail-Adressen, Wohnadressen, Handynummern, private Fotos ins Netz stellen. Und an der Stelle möchte ich gern einen Punkt erwähnen, der mir wichtig ist, dass wir sozusagen in den Schulen nicht nur vermitteln, wie wir mit den Medien umgehen, sondern auch Medienwirkungskompetenz trainieren. Unter Medienwirkungskompetenz verstehen wir, und das ist ja schwierig, ne? Ein Kind sitzt vorm Computer und sieht sozusagen die Reaktion des anderen Kindes nicht. Wenn es sozusagen am Schulhof ist, sieht es, dass das Kind verletzt ist, dass es weint, dass es blutet, dass sozusagen das eigene Verhalten für das andere Kind schädlich ist. Das sieht es in der Regel im Internet nicht und deswegen brauchen wir Medienwirkungskompetenz. Schulungen, wo Kinder sozusagen lernen, was für Auswirkungen ihr Verhalten auf andere, die sie nicht unmittelbar sehen kann, haben kann. Und das sind sozusagen zwei Bereiche. Es ist einerseits, ich vermittle Know-how über Internet und wie ich es nutze und andererseits, ich vermittle, welche Auswirkungen mein eigenes Verhalten haben kann.
Christa Koller, der jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob wir eine solche Medienerziehung, wie Sie gerade angesprochen haben, auch für Erwachsene bräuchten. Denn einige große Tageszeitungen haben ja bereits die Kommentarfunktionen bei ihren Online-Portalen blockiert, weil sie sich vor Hasspostings fürchten bzw. diese unterbinden wollen.
Ich kann es ehrlich gesagt, an der Stelle kann ich es nicht sagen, was ich sagen kann, dass es mit der Strafrechtsreform auch in Bezug auf Hassposting eine Änderung geben wird, insbesondere auf rassistische Hetze. Ich zitiere jetzt, wer auf Facebook Hasspostings teilt und befürwortet, hat maximal eine Jahrhaft oder Geldstrafen zu befürchten. Insofern verändert sich hier auch etwas in Bezug auf die Hasspostings, auf die neuen Medien. Wie da der Unterschied ist, ich kann es nicht sagen. Wir haben natürlich mehr Erfahrungen im Erwachsenenbereich. Und was mir schon zeigt, dass unsere Präventionsunternehmungen Wirkungen zeigen, ist konkret in der Beratungsstelle zum Beispiel. Als ich die Beratungsstelle gegründet habe, sind Menschen gekommen, die jahrzehntelang unter Mobbing litten. Und es ist natürlich schwieriger zu intervenieren, wenn etwas jahrzehntelang andauert oder zumindest jahrelang andauert. Heute kommen die Menschen, wenn sie einen Konflikt haben und einen Konflikt besprechen möchten und damit ist natürlich die Prävention und die Präventionschancen viel größer.
Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei meinem heutigen Gast, Professor Christa Kolladay.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich sage danke fürs Zuhören. Nähere Informationen zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Dirnbacher.